1990 gründete sie den Verlag Antje Kunstmann, den sie mittlerweile mit ihrem Sohn führt. Und vor 5 Tagen feierte die Münchner Verlegerin ihren 75. Geburtstag. Und so wiederholen wir das Gespräch mit Antje Kunstmann aus dem Jahr 2016. Stefanie Heinzeller wollte eingangs von ihr wissen, was haben Sie als Verlegerin Ihren Kindern zuerst beigebracht? Lesen oder sprechen?
Ich glaube, das Sprechen natürlich. Und das Geschichtenerzählen kommt dazu. Das ist ja dann auch Vorlesen. Und Lesen müssen die dann selber lernen.
Zu Gast bei Stefanie Heinzeller,
Antje Kunstmann, Münchner Verlagsgründerin.
Herzlich willkommen bei uns, Frau Kunstmann. Da sind wir gleich zum Einstieg bei einem schwierigen Thema, einem Thema, das viele bewegt, nämlich wie weckt man Lesebegeisterung bei Kindern? Da muss man ja anfangen, damit dann später auch Leser draus werden. Was haben Sie ganz privat bei Ihrem Sohn für eine Erfahrung gemacht?
Eine sehr gute. Also der hat sich immer gerne vorlesen lassen, wie er ganz klein war, und erzählen lassen und selber Geschichten erfunden, die wir so zusammen dann erzählt haben. Und für mich war es eine große Freude, als er mir das erste Mal vorgelesen hat. Da war er vielleicht 13 und hatte ein Buch, das ihm sehr gefallen hat. Und da hat er gesagt, du, ich muss dir mal was vorlesen. Und das war für mich eine große Freude in dem Moment, wo sich das umgekehrt hat.
Was war das für ein Buch? Wissen Sie noch?
Ja, ich glaube, das hieß Cowboy und Indianer von Stephen, weiß ich jetzt nicht mehr, O'Connor heißt der Autor. Mhm.
Und dann sind Sie mal auch in ein ganz anderes Genre eingedrungen damit, oder?
Ja, das war richtig Literatur schon, also für jüngere Leute. Also das ist der Brudergeil von der Sinéad O'Connor gewesen und ein sehr witziges Buch. Und da hat er mir eine Szene draus vorgelesen.
Und jetzt ist er in die Verlagsleitung schon mit eingestiegen. Er wird den Verlag auch weiterführen. Haben Sie damals, als Ihr Sohn jung war, auch vermehrt versucht, Literatur für Kinder und Jugendliche mit ins Verlagsprogramm einzubauen? Im Moment gibt es ja Auf dem Land, das ist so ein Umweltbuch-Tipp auch der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur. Also im Moment ist gerade aktuell auch was durchaus viele anspricht. War das für Sie so ein Anstoß damals?
Nein, überhaupt nicht. Also wir haben am Anfang keine Kinderbücher gemacht. Aber jetzt seit ein paar Jahren haben wir immer wieder mal eins im Programm. Und wir schauen jetzt, dass wir in jedem Programm auch eins dabei haben, was für Kinder besonders schön ist. Ja.
Und das Tollste ist ja, wenn es für beide schön ist, wenn man es auch gerne vorliest. Ja. Das macht es wahrscheinlich auch erfolgreich. Wie gut laufen solche Bücher? Weil das ist ja auch ein schwieriger Markt.
Das ist ein schwieriger Markt. Wir suchen da immer wieder was ganz Besonderes aus. Also bei dem Dirk Schmidt hat mich das einfach total überzeugt. Also ich habe das gelesen, er dachte eigentlich gar, er kam mit diesem Manuskript bei uns an. Das ist wunderbar gereimt und er hat gesagt, ich weiß ja, dass ihr keine Kinderbücher macht eigentlich. Aber das hat meine Mutter damals geschrieben, als ich mich beworben habe an der Hochschule für Gestaltung. Und ich würde das ganz neu illustrieren. Und dann habe ich mir das durchgelesen, es waren nur 2 Seiten oder 3. Und ich wusste sofort, dass das funktioniert bei Kindern, weil jedes Kind hat am Anfang einen kleinen Sprachfehler, also stolpert über manche Worte. Und bei Kampf um mir helfen, so ein kleiner Elefant, der irgendwie ein bisschen was nicht richtig aussprechen kann, das funktioniert einfach. Und das war so. Und das haben wir ohne große Werbung jetzt. Also es hat sich einfach rumgesprochen. Das ist ja sowieso das Entscheidende bei Büchern, dass sie sich rumsprechen. Und wir haben das jetzt schon 60.000 Mal verkauft.
Das ist eine hohe Auflage.
Was unglaublich viel ist, ja.
Was war für Sie als Kind so das erste Buch, in dem Sie richtig versunken sind? Können Sie sich daran erinnern?
Das kann ich mich nicht an ein erstes Buch kann ich mich nicht erinnern. Aber ich weiß, dass ich natürlich, als ich dann lesen konnte, immer diese Schneiderbücher gekriegt habe, die jetzt literarisch nicht besonders hoch wertvoll waren.
Also Hanni und Nanni, oder?
Ja, Hanni und Nanni. Und es gab
Dolly.
Auch eine, ja. Und dann wurde mir natürlich, gab es mal eins, es hieß Antje im Glück. Sowas haben die mir dann geschenkt. Und ich habe dann einfach alles gelesen. Also ich habe von Pippi Langstrumpf bis einfach, was ich unter die Finger gekriegt habe. Und es wurde mir auch nichts verboten, weder das Mickey-Maus-Heft noch das Fix- und Foxy-Heft. Also Hauptsache, ich habe gelesen. Das war eigentlich die Botschaft bei uns in der Familie.
Wenn Ihr Sohn nicht gelesen hätte, einfach partout nichts hätte anfangen können mit Büchern, wäre das schwierig gewesen für Sie?
ja, schwieriger, sag ich mal. Also kann ich mir jetzt aber gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Gibt es aber. Jungs lesen ja eigentlich weniger als Mädchen. Und ich habe mir aber zugetraut, dass ich, also er hatte einen großen Freundeskreis und da wurde nicht so viel gelesen wie bei uns. Lesen ist ja immer, hat ja immer was mit Vorbildern zu tun. Also nicht mit dem, dass man dem Kind viele Geschichten erzählt, sondern dass die Kinder auch sehen, dass man selber liest. Und
dass man da drin versinken kann, oder?
Ja. Und ich kann mich auch erinnern bei meinem Sohn, dass der mal einen ganzen Sommer Melville gelesen hat und immer länger gelesen hat als ich. Also wenn ich dann irgendwie mal um 12 eingeschlafen bin oder um 1, hat er immer noch gelesen. Also solche Sachen, die passieren. Aber ich glaube, dass man, wenn man Kindern das richtige Buch im richtigen Moment gibt, dass sie dann alle lesen.
Mhm. Man muss nur das richtige Buch im richtigen Moment finden. Ja. Das ist dann wahrscheinlich die Kunst. Sie haben ja gerade schon erzählt, wie er ihn mal vorgelesen hat aus einem Buch, das ihn einfach bewegt hat im Alter von 13 Jahren. Als Verlegerin hören Sie ja oft Leute vorlesen. Sie schicken Ihre Autoren, Autorinnen auf Lesereisen. Wie verändert sich für Sie so ein Text, wenn Sie ihn zum ersten Mal hören?
Also das ist ja eine Kultur, die bei uns relativ neu ist, außerdem, dass man im Radio schon immer viel Lesungen gehört hat, was ich auch schon als Kind gehört habe, weil das Radio hören war bei meinem Großvater zum Beispiel eigentlich immer da und ich habe immer mitgehört, Hörspiele und Lesungen und was mich interessiert hat, bin ich dabei geblieben. Aber eigentlich richtig, dass Literatur vorgelesen wird und großartig vorgelesen wird, kommt ja erst mit dem Aufkommen der Hörbücher. Und dadurch hat es für uns alle nochmal so einen ganz anderen Moment gekriegt, ja, weil es ja nicht sind die Autoren, die oftmals selbst ihre eigenen Bücher nicht so vorlesen, weil das Schreiben ja eigentlich ein stiller Prozess ist. Aber wenn dann eine tolle Stimme vorliest, ein Schauspieler, der eine geschulte Ausbildung, also Sprechausbildung hat, dann hört man diese Texte nochmal anders. Und das kann ganz wunderbar sein. Also, und ich finde, das ist jetzt gelungen, mit den Hörbüchern eine ganz neue Kultur nochmal daneben zu etablieren. Ich höre das nur beim Autofahren oder wenn ich zu Hause bügel oder, aber ganz selten setze ich mich mal hin und höre nur ein Hörbuch, dann lese ich das.
1:1 der Talk heute mit der Verlegerin Antje Kunstmann, die seit, man kann es eigentlich sagen, Studentenzeiten schon im Verlagsgeschäft ist. Mit 22, Anfang der 70er Jahre, sind Sie zum Reit Verlag. Was war da so das Erste, waren Sie Praktikantin Antje Kunstmann zu tun hatte?
Das gab es damals noch nicht, sondern man hat irgendwie, also ich habe damals, glaube ich, einfach irgendwie einen Job gesucht, wo ich Geld verdient habe und irgendwie, oder Geld verdienen konnte. Und das war dort. Und dann ging das weiter, sondern dann habe ich da irgendwie gearbeitet. Dann haben die mich gefragt, ob ich eine Reihe herausgeben will. Und dann habe ich einfach Ja gesagt. Also nicht wissend.
Was da so auf Sie zukommt. Sie haben ja eigentlich ein Lehramtsstudium absolviert. Ja. Pädagogik, Philosophie, Soziologie. Mhm. Wollten Sie gar nicht Lehrerin werden, weil Sie dann in den Verlag eingestiegen sind?
Naja, also der Lehrerinnenberuf war ja damals für Frauen sowas, wenn man irgendwie, was so praktisch war, ja. Also man konnte das gut mit der Familie vereinbaren und war selbstständig und trotzdem konnte man das andere auch noch machen. Und außerdem komme ich ja aus so einer Lehrersfamilie. Meine Mutter war Lehrerin, mein Großvater war Lehrer. Und da ich nicht genau wusste, was ich sonst machen wollte, habe ich das eben studiert. Aber dass ich Lehrerin werden wollte, unbedingt war nicht der Fall. Mhm. Also ich habe dann auch weiter studiert, nachdem ich diese erste Lehramtsprüfung gemacht habe. Und dann war ja schon der Verlag dran, also dann ging das schon weiter. Also.
Mhm. Was für eine Reihe durften Sie da dann gleich betreuen und machen?
Ja, das war ja damals, war ja die Frauenbewegung sehr stark und wir waren ja da auch alle engagiert. Und,
Sie waren in Frankfurt, ne?
Ich war zwei Semester in Frankfurt, da war ich aber schon wieder in München auch. Und dann gab es ja da auch, wie bei der Studentenbewegung, auch schon bestimmte Bücher, die wir in anderen Verlagen nicht gefunden haben. Und die wollten wir dann eben selber machen. War auch so eine Gründungszeit, ja. Und dann haben die mich eben gefragt, ob ich das hieß Materialien zur Frauenemanzipation. Also man hat alte Texte gesucht, die von der ersten Frauenbewegung waren, an denen man sich nochmal früher haben wir gesagt, munitioniert hat, ja, in Argumenten. Und ich habe dann aber auch schon schnell irgendwie geguckt, dass ich irgendwie nicht nur pädagogische oder irgendwie historische Texte mache, sondern mich auch ein bisschen auf die Literatur hin, ja, orientiert. Und mein allererstes Buch war ein besonderes, weil das daraus eine Beziehung entstanden ist, eine Freundschaft, die mich mein Leben lang begleitet hat, nämlich eine Karikatur von der Marie Marx, die ja bis heute eigentlich die einzige Frau ist, die zur Tagespolitik in der Süddeutschen Zeitung gezeichnet hat. Da gibt es also außer Franziska Becker, die das dann in der Emma gemacht hat, wenig Frauen, die sich auf diesem Bereich
profilieren konnten.
Ja. Und ich hatte eine Karikatur gesehen und dachte irgendwie, die Frau muss so alt sein wie ich. Und als ich ihr begegnet bin und festgestellt habe, dass sie unwesentlich jünger ist als meine Mutter, war ich sehr überrascht, muss ich sagen.
Was war das denn für eine Karikatur?
Also das war, weißt du, dass du schön bist, hieß das erste Buch. Also das war so eine witzige Karikatur. Nein, es war nicht, weißt du, die ist in diesem Buch drin, aber das ist ein Mann und eine Frau sitzen sich gegenüber und die Frau ist so fröhlich und der Mann, der guckt so ein bisschen irritiert und die Frau sagt zu dem, jetzt muffel doch nicht so rum, wegen meinem Ruf nach Bremen, du kannst ja mitkommen und einen Kinderladen machen oder irgendwas. Und da musste ich damals sehr drüber lachen, weil das einfach wirklich auch eine sehr witzige Zeichnung war. Und deswegen dachte ich eben, die müsste so alt sein wie ich oder ein bisschen älter, aber nicht so, ganz andere
Generation. Was war das für eine Freundschaft, die da zwischen ihnen entstanden ist? War das so ein Mutter-Tochter-Verhältnis?
Überhaupt nicht. Also Marie Marx war eine wirklich besondere Frau. Sie hat 5 Kinder. Als ich sie kennenlernte, war sie geschieden und hat diese Kinder alleine, die letzten 3 dann gehabt und gearbeitet. Für mich zum ersten Mal so eine wunderbare Kombination, wie man es auch machen kann. Mhm. Ja.
War das nach dem, was Sie an der Uni in diesen Aufbruchsjahren, wo der Feminismus eine ganz große Rolle gespielt hat, wo aber das ja auch sehr im Theoretischen oftmals geblieben ist in den Diskussionen, auch so eine gute Erfahrung, da jemand aus der Praxis zu sehen, der das tatsächlich auch lebt? Das, was man sich immer so in der Theorie ausgemalt hat.
Naja, also was für mich toll war, das war, dass sie so selbstständig war und in ihrem Beruf so aufgegangen ist. Also das war einfach ein wunderbares Vorbild und dass sie trotzdem eine Familie hatte, also Kinder hatte, also dass man das vereinbaren kann und dabei nicht irgendwie in einem, ja, sage ich mal, Käfig
gefangen ist.
Mhm. Ja, also das und aber sie ist auch, ansonsten war sie eben auch sehr politisch engagiert und die Zeichnungen zur Frauenbewegung war das eine. Sie hat also, wenn man sich heute nochmal, sie ist ja gestorben inzwischen, also ihre Zeichnung anguckt, dann hat sie diesen ganzen politischen Themen, diese Bundesrepublik begleitet haben, immer wieder gezeichnet, ob das die Neonazis waren oder die Ausländerfeindlichkeit oder die Umweltgeschichten. Also die sind heute so aktuell wie damals, ja. Sehr, sehr, sehr eigenartig.
Sollte man mal wieder in die Hand nehmen und durchblättern. Liegt es noch in Ihrem Verlag sozusagen vor?
Natürlich, wir haben das, also das ist jetzt nicht mehr lieferbar, aber im Archiv haben wir natürlich.
Im Archiv ist alles Bücher noch nachzusehen. Wie haben Sie diesen Bruch vom Studentenleben hin in so ein Berufsleben, in dem Sie ja dann doch relativ schnell in dem Verlag sehr gefordert waren? Wie haben Sie das persönlich erlebt? War das eine große Umstellung?
Naja, am Anfang war der Verlag kleiner, dann war die Umstellung nicht so groß, aber weil man sich ja auch irgendwie die Zeit selber bestimmen konnte. Wir haben viel gearbeitet, aber wir hatten auch uns so identifiziert mit der Arbeit und konnten es uns selber bestimmen. Also wir hatten damals gesagt, wenn es schönes Wetter ist, gehen wir raus an den See und dann arbeiten wir abends. Also das war einfach eine andere Situation. Man musste ja nicht um 9 irgendwo sitzen. Und dann kam der Chef und hat gesagt, ja, wo sind Sie denn 8:50? Ja. Sondern man hat sich selber eingerichtet und das viele Arbeiten, das war nicht so das Problem.
Für Sie ist Feminismus kein Dogma und Gleichberechtigung eine Selbstverständlichkeit. Auch darüber sprach Stefanie Heinzeller mit der Münchner Verlegerin Antje Kunstmann im Sommer 2016.
1:1, der Talk. Zu Gast bei Stefanie Heinzeller,
Antje Kunstmann. Überzeugte Feministin.
Da zucken Sie gleich zusammen, Frau Kunstmann. Janis Joplin hat gerade gesungen, A Woman Left Lonely.
Ja.
Fühlt man sich als überzeugte Feministin manchmal so ein bisschen?
Naja, also für mich ist der einsam. Feminismus natürlich irgendwie, das heißt überzeugte Feminismus, das, Feministin, das Schöne am Feminismus ist ja, dass es kein Headquarter gibt. Also, dass es niemanden gibt, der sagt, wo es lang geht. Ja, sondern dass das
wo man lange Zeit dachte, Alice Schwarzer ist das Headquarter,
ja, also,
oder?
Ja, also nicht wirklich, ja. Aber das, das hat die Faye Weld mal so schön gesagt. Sie hat gesagt, wo ist hier irgendwie der Dogmatismus, der ist da nicht vorgesehen. Und auch wenn es manchmal einem so vorkam, aber das war es wirklich nie. Und ich glaube, man muss ihn dann deswegen mit dieser Überzeugung, ich frage mich dann immer, was sollte man denn sonst sein, ja, als Frau? Sollte man ablehnen, dass wir gleichberechtigt sind?
Ja, wobei
sollte
das
man
kommt
das
ja manchmal
irgendwie, was
jetzt.
Ist eine, ja, ja, aber was soll das denn? Ich meine, also das finde ich jetzt wirklich irgendwie kurios. Also die Frauen, die definitiv sagen, sie sind nicht für die Gleichberechtigung von Frauen, für den Feminismus, für dafür, dass sich die Geschlechterverhältnisse anders gestalten, als es vielleicht in 50er Jahren war, wo die Ehemänner noch erlauben konnten, ob die Frauen irgendwie arbeiten dürfen oder nicht. Das ist erst 77 abgeschafft worden, gesetzlich. Mhm. Also ich meine, also das ist doch gar keine Frage, dass man da irgendwie sich als Feministin bezeichnet. Also ich fand immer ganz schön, wenn es mal so eine junge Frau auch mal vor Jahren gesagt hat, auf die Frage, ob sie ihrer Mutter denn dankbar wäre, dass die Frauen so viel erkämpft haben für ihre Generation. Da hat sie nur geantwortet, ja schon, aber irgendwie, ich bedanke mich ja auch nicht bei Edison, wenn jedes Mal, wenn ich das Licht anmache. Und das fand ich sehr, sehr gut. Das ist, das muss man nicht. Also man muss sich nicht bedanken. Man muss ein Bewusstsein haben dafür, dass das keine gesicherten
Verhältnisse sind.
Verhältnisse
das ist diese
sind.
Haltung. Und diese Haltung hat man, wenn man den öffentlichen Diskurs betrachtet, schon den Eindruck, dass die manchmal fehlt.
Ja,
ist das
stimmt.
Etwas, was Sie empört?
Ja. Ja, das empört mich wirklich, weil ich das für eine große Dummheit halte.
Wie thematisieren Sie das auch in den Büchern, die Sie sind ja als Verlegerin diejenige, die an der Schaltstelle sitzt und sagt, das machen wir und das machen wir nicht. Und Sie haben ja auch immer viel Sachbücher zu politischen, aktuellen Themen. Was ist da im Programm zu finden?
Zu dieser Frage, da habe ich schon so viel gemacht, dass jetzt im aktuellen Programm mal ein paar andere Sachen dran sind. Ja. Ansonsten, glaube ich, finden Sie in unseren Büchern nichts, was dagegen ist. Und ich glaube, das ist jetzt auch mal was Entscheidendes. Ich glaube, die politischen Fragen stellen sich heute breiter. Das versuchen wir aufzunehmen. Da sind wir manchmal aktueller, als man sich vorher vorgestellt hat. Also wir machen jetzt ein Buch von einer Amerikanerin, das heißt The New Jim Crow. Und heute lese ich in der Zeitung über diese ganzen Schwarzen, die immer wieder erschossen werden, diese Bewaffnung. Dieser Rassismus in diesem Land, ja, der ja unglaublich ist, ja, und sich keineswegs so verändert hat, wie wir uns das vorgestellt haben nach den 60er Jahren, also der Bürgerrechtsbewegung in den USA. Das hat die, das ist ein Riesenerfolg in Amerika gewesen natürlich, aber das haben wir jetzt im Programm, weil wir finden, das ist ein wichtiges Thema, weil so ein Rassismus ist ja unterschwellig auch bei uns da, ja. Mhm.
Auch wenn wir jetzt nicht einfach aufgrund unserer Geschichte nicht diese direkte Konfrontation haben. Aber wir haben natürlich jetzt auch im Zusammenhang mit der Diskussion um die ganzen Flüchtlinge auch erlebt, dass da sehr viel im Gange ist. Kommen wir zurück zur Verlagsgründung vor 40 Jahren. Da hieß der Verlag Peter Weißmann Verlag. Warum nicht Weißmann Kunstmann Verlag?
Na, mein Teil hieß ja der Frauenbuchverlag. Ja. Das war was anderes. Das waren zwei Verlagsprogramme und Weißmann Verlag war ein Jugendbuchverlag. Mhm. Ich hatte dieses Frauenthema mitgebracht. Und damals waren ja so Verlagsgründungen, die haben sich immer so einen Namen gegeben für das, was sie machen wollten. Mhm. Und ich fand aber schon damals diesen Namen Frauenbuchverlag jetzt nicht irgendwie gerade besonders prickelnd. Also als wir dann den Verlagsnamen geändert haben, war ich sehr viel zufriedener damit.
Peter Weißmann ist dann ausgestiegen und dann haben Sie das Schiff alleine gesteuert. Wie darf man sich das vorstellen? So eine Verlagsgründung erfordert ja Geld, Räume, Know-how. Sie sind da einfach so ins kalte Wasser gesprungen. Mit viel Mut oder... Schon. War das auch sehr überlegt alles?
Es war schon überlegt, aber es war auch gehörte auch Mut dazu. Und wir haben halt damals irgendwie gedacht, dass wir diese Bücher
gerne weitermachen würden. Wir hatten eigentlich nicht viel Geld. Wir haben uns das Kapital für eine GmbH geliehen und haben in der Wohnung, wo wir auch gewohnt haben, angefangen. Also es war ja damals eine Zeit, wo wir alle in Wohngemeinschaften gewohnt haben. Also wir haben nicht viel Geld gebraucht für unseren persönlichen. Wir hatten dann also mit den Büchern auch am Anfang gleich ziemlich viel Erfolg.
Das war das Gute.
Ja, das war das Gute.
Da konnte man die Kredite auch wieder zurückzahlen. Welche Bücher waren das, die damals in den 80er Jahren so erfolgreich waren?
Also das war bei, in meinem Bereich war das irgendwie ein Buch, was wir irrsinnig gut verkauft haben. Das war, hatte was mit die Frauen und Körper zu tun. Das ist so ein Handbuch, das war damals ein großes Thema. Und davon haben wir irrsinnig viel, so eine Übersetzung aus dem Dänischen, unheimlich viel verkauft. Und auch so ein witziges Buch zur Schwangerschaft, weil wir damals auch, ich war schwanger, war so ein Thema. Ja, also so. Und dann hatten wir aber auch in der Literatur Erfolge. Es war ein Buch von der Margot Schröder. Alle drei Bücher in diesem ersten Programm waren eigentlich.
Woran erkennen Sie, Frau Kunstmann, ob ein Buch gut ist? Ob es sich verkaufen lässt? Haben Sie da so einen Riecher dafür?
Ich glaube, das kann man nicht wirklich erkennen. Also man hat man das Gefühl, wenn es einen selber so interessiert, dann wird es auch noch ein paar andere geben, die das, wenn man es richtig vermittelt. Also das ist das Einzige, wo man sagen kann, dass also bei der Faye Wellen oder bei Helge Sander, wenn das so einen Witz hatte und wenn mich das irgendwie amüsiert hat und wenn ich das gerne gelesen habe und wenn es diesen inhaltlichen Moment hatte. Oder auch bei dem Raphael Tschirbes, man hört sofort einen bestimmten Ton und dann weiß man das, also oder glaubt es zu wissen, kann aber auch total schief gehen. Und dann ist man zu früh dran oder man kriegt, das ist ja, da ist man in guter Gesellschaft mit allen Verlegern. Also Kafka hatte eine Auflage von 800 Exemplaren, ja. Harry Potter war die erste Auflage, 800 Exemplare. Melville zu Lebzeiten gar nicht, also Weltliteratur oftmals zu Lebzeiten der Autoren gar nicht geschätzt worden. Ja.
Aber das tröstet einen nicht. Sie müssen ja auch immer eine Entscheidung treffen. Sie sind ja nicht nur jemand, der Literatur, literarischen Anspruch hat, sondern Sie sind ja auch Unternehmerin. Sie müssen ja manchmal auch einfach auf die Zahlen gucken.
Ja, nicht nur manchmal,
ich immer. Gucke immer auf jeden Tag. Ja. Ist man da manchmal auch so in der Bredouille, dass man denkt, eigentlich glaube ich, dass dieses Buch so vom literarischen Anspruch nicht zu mir passt, aber ich könnte mir vorstellen, das verkauft sich gut. Kennen Sie solche Konflikte?
Also ich habe die selten gehabt, weil also die Bücher, die sich bei uns gut verkauft haben, die habe ich auch immer gut gefunden, ja. Diese Überlegung würde mir, glaube ich, nicht ganz einfach fallen. Natürlich denke ich auch, also wenn man so ganz schwierige Titel macht, ja, also Kurzgeschichten, die sich mit dem Flüchtlingsthema und der Flucht und dem Exil beschäftigen und knallhart sind, literarisch wahnsinnig gut sind, wie die von Hasan Blasim, dann weiß ich einfach, da gibt es keinen Massenleserkreis, weil das muss man, damit muss man sich auseinandersetzen wollen. Das weiß ich einfach. Und ich weiß aber, dass bei anderen Sachen, die ich auch wunderbar finde, die mehr so, sag ich mal, gehobene Unterhaltung haben, auch Krimis sind, dass ich damit mehr Leute erreichen kann. Und die müssen mir aber auch gefallen. Also da mache ich auch nichts, was nicht diese literarische Qualität hat.
Und unterm Strich muss es sich irgendwie dann auch wieder ausgleichen. Wir reden gleich noch über ein Buch, das sich gut verkauft hat, von Philipp Lahm, dem Fußballstar, nach Fanny van Dannen mit dem Titel Integrieren.
Irgendwann werde ich Bayern München Fan, irgendwann mag ich Grüne Meier. Irgendwann werde ich sogar den Tag der deutschen Einheit feiern. Irgendwann kaufe ich mir Aktien und dann werde ich die Scheu verlieren. Auf mich als die Krone der Schöpfung zu sehen, irgendwann werde ich mich integrieren. Irgendwann werde ich Geiz geil finden und ganz viel Steuern sparen und so viel wie möglich schwarz verdienen und auch einen Diesel fahren. Irgendwann werde ich mich scheiden lassen und eine Jüngere präsentieren. Irgendwann ist Gott eine Option für mich. Irgendwann werde ich mich integrieren. Irgendwann mache ich meinen Frieden mit der Welt, denn es geht mir ja schließlich gut. Irgendwann sag ich, zum Kreativsein brauch ich immer auch ein bisschen Wut. Irgendwann werde ich auch die Liebe als Soft Skill interpretieren. Irgendwann geh ich zu Fitness, irgendwann werde ich mich integrieren. Irgendwann werde auch ich Respekt verlangen und dann weiß ich auch wofür. Irgendwann werde ich auch endlich in Seniorenheime investieren. Irgendwann werde ich dich ansinsen und dir zum neuen Busen gratulieren. Und dann lass ich mir mein Gehirn absaugen. Irgendwann werde ich mich integrieren.
Fanny van Dannen und unser Gast Antje Kunstmann hat viel zu schmunzeln gehabt. Den mögen Sie.
Ja, wir haben auch seine Bücher gemacht und die habe ich mit wirklich allergrößtem Vergnügen gemacht. Die waren bei uns auch sehr erfolgreich. Neues von Gott war das erfolgreichste, großartiges Buch.
Also gleich wieder ein Lesetipp. Mhm. Aber erschienen bei Ihnen auch unter anderem ein Buch von Philipp Lahm, dem Fußballstar. Wie kommen Sie als doch kleiner, Verlag, der für ganz anderes bekannt ist, zu so einem Kontakt, Frau Kunstmann?
Also da müssten Sie eigentlich den Berater von Philipp Lahm, Roman Grill, fragen, weil die sind zu uns gekommen. Und ich dachte immer, vielleicht hat das damit was zu tun, dass der Philipp Lahm ja irgendwie in einem kleinen Fußballverein angefangen hat, in Gern mit der Mutter, also das Münchner, ein Münchner Gewächs ist auch. Mhm. Und dass da vielleicht ein kleiner Verlag, könnte die Überlegung gewesen sein, ganz gut passt, ja. Mhm. Und das haben wir auch, wir haben sehr gut zusammengearbeitet. Und das ist ja auch das zweiterfolgreichste Fußballbuch ever gewesen.
Wie läuft so eine Zusammenarbeit? Also normalerweise, klar, Sie kriegen das Manuskript und dann gibt es einen Lektor, der versucht noch das ein oder andere mit dem Autor zu besprechen. Wie war das im Fall von Philipp Lahm? Sind Sie mit ihm essen gegangen und haben gesagt, hier könnte man das vielleicht ein bisschen anders machen?
Nein, es war ja so, dass irgendwie Philipp Lahm erzählt hat und aufgeschrieben worden ist es von Christian Seiler. Und dann habe ich das Lektorat mit ihm nochmal gemacht und das musste natürlich von Philipp Lahm auch nochmal abgesegnet werden und darum ging es dann. Also man kann ihm ja da irgendwie, das ist ja kein Roman, sondern das ist das, genau, was er erzählt hat und was er erlebt hat und was er weitergeben wollte. Ja.
Wie waren die Kontakte mit ihm?
Da sind
Sie wahrscheinlich sehr beneidet worden, oder? Mit dem großen Fußballer.
Ja, meine Güte, das ist ja auch nur ein Mensch, ja. Also das ist ein sehr netter Mensch, ja. Neulich haben die bei uns alle vom FC Bayern gegrillt. Wir haben im Verlag, wo wir jetzt sind, in der Zweigstufe, ist so eine Kochschule vorher und die machen immer so Grillseminare für meistens für Männer. Ja, das ist ja
Männerdomäne.
Ja. Mhm. Und dann war plötzlich irgendwie der halbe FC Bayern unten zum Grillen. Das hat uns sehr überrascht.
Haben Sie was abbekommen?
Nein.
Wenn Sie Manuskripte bekommen, Frau Kunstmann, ist das tatsächlich so, dass Sie das alles lesen, was da bei Ihnen anlandet? Oder zumindest mal einen Blick reinwerfen? Weil es könnte ja immer auch mal was, ein Überraschungserfolg dabei sein.
Nein, das mache ich nicht. Also da sind irgendwie ganz viele Sachen, die passen auf den ersten Blick nicht bei uns. Und außerdem gibt es noch zwei Lektoren bei uns, die diese Manuskripte sichten. Ich lese aber die Bücher, die wir annehmen, die lese ich alle und ich lese auch sonst sehr viele im Umkreis davon, aber die sind schon ein bisschen vorsortiert.
Gibt es auch so Situationen, wo Sie ein Manuskript abgelehnt haben und dann erscheint es in einem anderen Verlag und wird ein super Erfolg? Ist Ihnen das schon passiert?
Ja, ist schon passiert. Ja.
Und das ist dann ärgerlich?
Ärgert jeden, aber es ist auch eine Erfahrung, die auch jeder Verleger schon mal gemacht hat. Ja.
Und umgekehrt ist es ja vermutlich auch so.
Ja.
Wie viele Manuskripte bekommen Sie so im Schnitt pro Woche zugeschickt?
Ich nehme mal an, dass es an jedem Tag ungefähr 3 sind.
Ja, so. Kann man sich mal hochrechnen, wie viele das sind.
Und wie viele Bücher machen Sie im Jahr? 40.
Ja.
Ja, also kann man sich die Wahrscheinlichkeit ausrechnen, mit der so ein Manuskript dann auch angenommen wird. Nehmen wir mal das Buch von Christoph Magnusson, Das war ich nicht, das ist diese Bankergeschichte, die ja unheimlich erfolgreich war, glaube ich, auch sein erstes Buch, oder?
Nein, sein zweites.
Was hat Sie da hellhörig werden lassen an diesem Manuskript?
Naja, also ich habe ja sein erstes Buch auch veröffentlicht, dann macht man selbstverständlich das zweite auch. Und wir haben uns nur überlegt, ist es zu früh oder ist es zu spät, weil er noch nicht ganz fertig war und dann war es genau zum richtigen Zeitpunkt.
Und als die Bankenkrise auf dem Höhepunkt war.
Ja, eigentlich schon ein bisschen drüber, ja. Aber das ist ja jetzt auch schon eine Weile her, aber jetzt gibt es ja von Paul Murray auch ein wunderbares Buch, das heißt Der gute Banker. Und diese Finanzkrise dauert ja an und das ist ein ganz anderer Zugang nochmal zu dem Thema, als ihn der Christoph Magnusson hatte. Und das finde ich jetzt auch interessant, wie spricht man heute darüber oder schreibt man heute darüber anders, als das der Christoph damals gemacht hat. Mhm. Ja.
Wir hatten ihn neulich im Tagesgespräch am Montag, als es um Fußball ging, zu Island, weil er, glaube ich, auch einen kurzen, eine Gebrauchsanweisung für Island geschrieben hat. Also auch solche Querverbindungen ergeben sich dann. Wir haben ja vorhin schon über Ihren Sohn gesprochen, Moritz, der in die Verlagsleitung mit einsteigt und den Verlag auch weiter übernehmen wird. Der ist 78, glaube ich, geboren, wenn ich das richtig gelesen habe. Da waren Sie ja so mitten noch in der Verlagsgründung. Wie haben Sie das damals alles hinbekommen in Zeiten, in denen Kinderbetreuung so wie heute noch nicht üblich war? Manuskripte lesen und einen Verlag leiten und ein kleines Kind.
Ja, erstens war ich im Verlag damals noch nicht alleine. Zweitens hatten die Frauen die ein bisschen älter waren als wir, schon für Kinderläden gesorgt. Ja, also da war manchmal, denke ich, von heute aus gesehen, wenn ich mir anschaue, wie schwer es ist für unsere jungen Kollegen, einen Platz für die Kinder zu finden. Die müssen sich ja da schon anmelden, bevor sie schwanger sind. War es für uns alle relativ einfach. Also Moritz ist mit einem Jahr schon ins Kinderhaus gekommen. Wir hatten einen großen Freundeskreis. Wir haben uns gegenseitig geholfen, weil alle die gleiche Situation hatten. Alle wollten was machen und arbeiten, mussten auch was arbeiten, mussten ja Geld verdienen. Und wir wollten die Kinder irgendwie anders aufwachsen lassen als vorgesehen, ja. Also wir wollten sie nicht den ganzen Tag abgeben, wir wollten mitbestimmen, wir wollten, dass die in einem guten Kinderhaus oder Kinderladen sind und so weiter und
dass
so fort.
Dass ihnen vorgelesen wird, zum Beispiel.
Und dass sie aber auch raus können und spielen können. Und das, also
wie betrachtet er das rückblickend auch, so diese vielen verschiedenen Begegnungen mit Künstlern, mit Literaten, die ja unweigerlich vermutlich mal zustande kamen, einfach durch ihre Arbeit und dadurch, dass er ja vermutlich auch ein bisschen im Verlag aufgewachsen ist?
Also das müssten Sie ihn eigentlich selber fragen. Ja, ich denke,
aber
es hat
Sie
ihm nicht
sicher
geschadet.
Mal drüber gesprochen haben, oder?
Das hat ihm bestimmt nicht geschadet. Also er hat irgendwie viel mitgekriegt und hat auch, glaube ich, immer gesehen, dass mir diese Arbeit Freude gemacht hat.
Mhm. Jetzt sind Sie ja immer noch in den Bereichen Gesellschaft und Politik auf der einen Seite und Literatur auf der anderen Seite unterwegs. Was ist es, wo Sie die größere Herausforderung für sich sehen? Das richtige Thema zu finden, das richtige Buch zu finden?
Also ich würde mal sagen, also wenn man nur was von Literatur versteht, versteht man auch davon nichts. Ja? Also man muss schon auch die Gesellschaft im Blick haben, die ja auch wieder in die Literatur zurückfließt. Also das ist ja, sonst würde es ja nicht so große Romane geben, die sich also mit bestimmten Zeitströmungen oder sowas
so
auseinandersetzen.
Diese Bankergeschichte.
Ja. Die Bankergeschichte, oder ich meine, wenn man es jetzt mal in die Literatur nimmt. Also Kafka war visionär in einer bestimmten Weise, was die Gesellschaft anbetrifft, wie sie dann geworden ist. Und sowas gibt es ja immer wieder. Das heißt, die Literatur hat was damit zu tun. Das heißt, das verbindet sich, glaube ich, in so einem Programm. Und was ist die größere Herausforderung, weiß ich gar nicht zu sagen. Also ich denke, beides ist eine.
Jetzt sind Sie in einer Zeit sozialisiert worden, in der die ganz großen Debatten geführt worden sind in den 60er, 70er Jahren, auch an den Universitäten, die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, der Feminismus, die Frauenbewegung. Haben Sie den Eindruck, dass wir jetzt auch in einer ähnlich spannenden Zeit leben, weil wir uns als Gesellschaft doch irgendwie im Moment nochmal neu definieren müssen und da natürlich viele Diskussionen zwangsläufig damit einhergehen?
Ich glaube ja. Und dafür wird zu wenig diskutiert, würde ich mal sagen. Also jetzt nicht in den Zeitungen oder in so, aber so eine Debatte könnte meiner Meinung nach breiter geführt werden für das, was es zu diskutieren gibt. Also ich meine, Europa fängt jetzt gerade mal ein bisschen an. Also wir haben dazu auch Bücher gemacht, die irgendwie, wo man gesagt hat, eher schwierig, ja. Das ist eine Debatte, die müsste viel, sag ich mal, offensiver geführt werden. Also und jetzt sieht man ja nach diesem Brexit, dass das vielleicht doch nicht einfach nur abzulehnen ist. Und wo sind denn da die Defizite? Also das ist eine natürlich die Fremdenfeindlichkeit. Da haben wir auch schon Bücher dazu gemacht, also dieses Buch von dem über Flüchtlinge schon vor vielen Jahren, wo man sehen konnte, was eigentlich, wieso die Leute weggehen. Wir haben diese ganzen Ursachen, wozu es dazu kommt, einfach in den Büchern immer schon aufgehoben gehabt. Also ich denke, wir müssen uns auch gucken, dass wir irgendwie sowas wie die AfD also nicht weiter, nicht größer werden lassen. Das heißt also, eine gesellschaftliche Debatte ist total angesagt. Also wenn die sagen irgendwie, der zweite Vorsitzende sagt, also man muss diese rot-rot-grüne versiffte Republik verändern, ja, dann denke ich irgendwie, was meint er denn eigentlich? Ja, also
sehen Sie sich da als Verlegerin auch in so einer Art gesellschaftlichen Verantwortung, da was beizutragen und vielleicht auch solche Diskussionen mal richtig zu befeuern?
Aber natürlich, soweit man das mit Büchern machen kann, tun wir das. Also da tun wir unser Möglichstes und unser Bestes, ja. Aber also wir machen jetzt ein Buch, also von Varoufakis irgendwie über, wie man
den
Europa,
griechischen Finanzminister,
ja, wie man den Europa, also was die beim Euro die Schwierigkeiten sind und wie man eigentlich ein demokratisches Europa nach vorne bringt. Oder wir machen ein Buch von dem Gilles Kepel, der sich über die Ursachen irgendwie der Dschihadisten in Frankreich und diese Anschläge, die ja auch ganz Europa betreffen, einen Kopf macht. Also was sind denn die Ursachen davon, dass es in der dritten Generation von jungen Leuten plötzlich zu sowas kommt? Also da versuchen wir, diese Debatten mit Büchern zu vertiefen und denen einfach auch nochmal so einen Hintergrund zu verschaffen. Das ist mir schon ein großes Anliegen.
Trotz ihrer 75 Jahre hat Antje Kunstmann sich noch nicht aus dem Verlagsgeschäft zurückgezogen und sorgt mittlerweile gemeinsam mit Sohn Moritz für das Fortbestehen ihres Unternehmens. Als sie im Juli 2016 unser Gast war, fragte Stefanie Heinzeller sie danach, wie sicher die Zukunft in einem kleinen, unabhängigen Verlag ist, in einer doch sehr unruhigen Landschaft.
Sicher ist es nie gewesen und sicher kann es auch nicht sein. Also, denn jedes Buch ist ein Abenteuer. Das erste Buch von einem Autor, sage ich immer, ist Glaube, Liebe, Hoffnung. Also wenn man dann mal irgendwie einen Erfolg gehabt hat, dann kann man irgendwie davon ausgehen, dass vielleicht das nächste auch ein Erfolg wird. Aber auf der sicheren Seite ist man nie. Und wenn man in diesem Beruf auch immer gute Bücher hat und macht, braucht man trotzdem dieses letzte bisschen Glück oder Fortune. Also wenn man das nicht hat, hat man leider Gottes auch verloren.
Und man braucht wahrscheinlich auch ganz viel Erfahrung. Wie ist Ihr Sohn in das Verlagswesen hineingewachsen? Ist ja vermutlich nicht so ganz einfach, sind kein Riesenverlag. Also Mutter und Sohn sind sich da wahrscheinlich auch viel über den Weg gelaufen. Da muss die Chemie schon stimmen.
Ja, stimmt. Also der war lange in Berlin und hat da in anderen Verlagen auch gearbeitet und Geschichte studiert. Also wir sind uns nah, wir teilen eigentlich auch sehr viele Ansichten und ansonsten versuchen wir auch unsere eigenen Sachen in dem Verlag zu machen.
Wie gut können Sie das, andere machen lassen, wo Sie so viel Erfahrung haben und der auch, wie wir in dieser Stunde erfahren haben, klaren Kompass, was Sie so für Vorstellungen und für eigene Ansprüche haben?
Ja, also da glaube ich, weiß ich selber nicht ganz genau, was die anderen sagen würden. Ich denke, ich kann den anderen immer viel Raum lassen. Aber ob die das genauso sehen, weiß ich jetzt nicht. Ich denke, es muss immer irgendwann einer da sein, der dann sagt, so wird's gemacht, ja. Aber ich glaube, mein Sohn ist da ganz auch, hat die Bücher gemacht, die er machen wollte und auch das so gemacht, wie er denkt.
Und hoffentlich Fortune gehabt damit.
Ja.
Na, Gott sei Dank, dann lässt es ja hoffen. Trotzdem ist es so, dass die Branche gerade auch sehr im Umbruch ist. Die Frage, wie geht das weiter mit dem Netz, mit der Digitalisierung? Wird es in Zukunft überhaupt noch Bücher geben? Wird überhaupt noch jemand mehr als 15 Twitter-Zeichen lesen können und sich wirklich hinsetzen und ein Buch lesen? Was haben Sie für eine Vorstellung von der Zukunft?
Also ich glaube, wir sind in einem riesigen Wandel, mehr als früher, obwohl wenn man sich vorstellt, wie unsere Urgroßeltern vielleicht das Telefon oder das Auto erlebt haben oder die Eisenbahn, vielleicht war das auch irgendwie ein ähnlicher Prozess. Aber die Schwierigkeit ist auch nicht, dass die nicht mehr lesen können. Wir werden lesen, also das wird weitergehen und sie werden auch Bücher lesen, also weil ein Buch hat viele Vorteile, etwas aufzuheben, ja, zu archivieren und da wieder reingucken zu können. Also das, glaube ich, wird bleiben. Ob es in der Größe bleibt, das weiß ich nicht. Mhm. Also das wissen wir auch alle noch nicht und wie die Vertriebswege gehen werden und ob die Leute das als elektronisches Buch kaufen oder ob sie das als haptisches Buch kaufen. Da gibt es sicher viele Veränderungen und dann muss man mal sehen.
Und wie werden Sie das neue Buch von Tim Parks kaufen, das auch, glaube ich, im Herbst erscheint? Wie heißt der Titel, worüber wir sprechen, wenn wir über Bücher sprechen?
Ja. Muss man ein Buch zu Ende lesen?
Darf man ein Buch wegschmeißen?
Darf man es wegschmeißen? Also das ist einfach ein sehr kluges und sehr witziges Buch für alle Leute, die sich überhaupt interessieren dafür, was mit Büchern passiert. Also die eigene Lesebiografie, wie war die denn?
Ein wunderbares Schlusswort für unser Gespräch. Frau Kunstmann, vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Und vielen Dank Ihnen für die schönen Fragen.
Zur Feier Ihres 75. Geburtstags war das ein Wiederhören mit der Verlegerin Antje Kunstmann. Im Sommer 2016 war sie bei uns zu Gast. Nach wie vor bereichert ihr Verlag die Branche mit ausgesuchter Literatur, Sachbüchern und mittlerweile auch Hörkunst. Passend zum Verlagskredo. Die Leselust und das Denken zu befördern, die Autoren und ihr Werk zu pflegen, dem Publikumsgeschmack nicht nachzurennen, sondern ihn zu prägen. Das Gespräch mit ihr finden Sie in der ARD-Audiothek und dort auch den Hörbuch-Podcast zum Kästnerjahr 2024. Die ungekürzte Lesung seines wichtigsten Romans, Fabian, die Geschichte eines Moralisten. Eine Berlin-Satire zu Weimarer Republikzeiten, darin enthalten Parallelen zum Aufstieg rechter politischer Gruppen heute, zu prekärer Arbeit, Vertrauensverlust in die Regierung und Untergangsvisionen.